Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Landerteier, meines Zeichens evangelischer Pfarrer. Es gibt wieder mal ein Theater. Also die Evangelische Kirche Deutschlands, abgekürzt EKD, hat es geschafft, wirklich in die Presse zu kommen. Und zwar, indem sie eine vollkommen unschuldige Handreichung herausgegeben hat. Muss man jetzt einmal klären, was ist das? Es werden immer wieder zu wesentlichen Themen von den evangelischen Kirchen irgendwo auf der Welt, Frankreich, was weiß ich, irgendwo Mali, sonst wo, eine Handreichung rausgegeben. Diese sind nicht zu verwechseln mit römisch-katholischen, päpstlichen Erklärungen, Dogmen, Enzykliken, sondern sind Orientierungshilfen. Wir haben ein zentralen Punkt unseres Glaubens. Wie bringen wir den heute zur Sprache? Was sagen wir heute dazu? Wie schaut es in der Reformation aus? Wie schaut es in der Bibel aus? Wie können wir heute verständlich drüber reden? Und da gab es jetzt eine neue Handreichung und da geht das Theater dahin. Das kann man sich nicht vorstellen. In der Zeit stand was, bitterböse Artikel, ganz, ganz böse Sachen, ganz, ganz, ganz böse Sachen. Es wurde dabei immer wieder behauptet, dass die evangelische Kirche würde also eigentlich die Ehe auflösen. Nun ist das sehr, sehr Spannende dran. Diese Handreichung heißt Familie als verlässliche Gemeinschaft. Es geht also eigentlich an Schmoren um die Ehe. Dann sieht man schon die unglaubliche Qualität der meisten Kommentatoren und sich Aufreger. Es geht nicht um die Ehe, es geht um die Familie. Ehe und Familie haben vielleicht etwas miteinander zu tun. Sie haben, sie können, im Idealfall haben sie es wirklich miteinander zu tun. Aber das muss nicht sein. Es gibt alle möglichen Formen von Familie. Also zum Beispiel kenne ich Familien, die haben Pflegekinder. Interessanterweise verstehen wir dieses Ehepaar, das ein Pflegekind aufnimmt, das nicht daheim wohnen kann, aus welchen Gründen auch immer, durchaus als Familie, sogar im Staatsrecht drinnen. Die haben dann einen Anspruch auf eine billigere Bahnkarte und solche Scherze. Das ist Familie. Gut, es ist durchaus auch denkbar, ich weiß nicht, ob es nicht sogar in Österreich sogar möglich ist, dass einzelne Personen Pflegekinder aufnehmen. Wir haben natürlich genauso verwitwete Personen, hatten wir immer, mit Kindern ist eine Familie. Vor allen Dingen ist eine Familie viel, viel mehr. Familie ist etwas, was über Generationen hinweggeht. Und dann gibt es noch das spezielle Phänomen der Wahlfamilie, also eine ganz, ganz tiefen Freundschaft. Das kann, keine Ahnung, Familie kann genauso strukturiert sein, was weiß ich, in einer Familie mit ein paar Kindern wird einer der Elternteile schwer krank und Freunde helfen ganz intensiv aus, vertreten Vater-Mutter-Position, gehen da hinein, da entstehen Beziehungen, Verbindungen, das ist auch Familie. Zwar nicht staatsrechtlich gedacht, aber es ist Familie, okay? Familie hängt also zunächst einmal nicht und in keiner Weise sogar mit Ehe zusammen, sondern nur im Idealfall. Es gibt für mich die witzige Position des Pfarrer, dass ich immer wieder Ersatzvater werde. Also gerade bei Pubertären ist es unglaublich spannend, eine gewisse Zeit lang für sie so eine Mixtur aus Ersatzvater, Freund, Mentor zu sein. Da gehöre ich immer wieder ganz intensiv zu Familien dazu, teilweise so intensiv mit den 25 Jahren in Bongau. Leider, da war ich Teil von Familien. Da bin ich Familienmitglied geworden. Also Familie ist eine hochkomplizierte Geschichte und geht per Definition immer über mehrere Generationen. Zwar alleinig reichen nicht und irgendwo da drinnen spielt Ehe eine Rolle. Die evangelische Kirche bekennt die Ehe immer als eine lebenslange und exklusive Gemeinschaft. Und was wirklich zum Kotzen ist, also möchte ich jetzt einmal wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, ja, und da kann ich mich jetzt wirklich aufregen. Das ganze Gesorgs, das sich in seiner unmaßlosen Dummheit jetzt darüber aufregt, dass es einen winzig kleinen Teil in dieser Handreichung drin gibt, die sich auch damit beschäftigt, mit der Ebene, dass man Ehe auch vom Ende her bedenken muss, auch vom möglichen Scheitern her bedenken muss, von all diesen, die sich darüber aufregen. Hat haargenau keiner irgendeine wie immer geartete Ahnung, was dieser Satz der lebenslänglichen und exklusiven Ehe bedeutet. Mit dem sechsten Gebot, jetzt fährt draußen gerade eine Harley Davidson vorbei, ich hoffe, Sie hören das nicht allzu laut. Mit dem sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist eines ausgedrückt. Dieses Paar darf von außen her nicht geschieden werden. Es darf nicht durch die böse Schwiegermutter geschieden werden. Es darf nicht durch die Freundinnen der Frau geschieden werden, die gerade nichts anderes zu tun haben, als möglichst fest über den Mann zu hetzen. Sie werden es nicht glauben, ich habe das oft genug miterlebt, wie wunderbar das geht, aus Neid, aus Missgunst und so weiter und so fort. Es darf eher nicht geschieden werden durch einen Arbeitgeber in Anspruchnahme von Arbeitszeit und Energie, dass im klassischen Bild halt er eh nur noch tot nach Haus kommt und absolut keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie geortet Ehe zu leben. Heutzutage im Rahmen des gesellschaftlichen Fortschrittes kommt er und sie tot nach Hause und hat keine Möglichkeit mehr, Ehe zu leben. Das ist Vergehen gegen das sechste Gebot. Vergehen gegen das sechste Gebot ist die zwangsweise Trennung von Ehepartnern. Das sollen sie alle unsere Politiker hinter die Ohrwascheln schreiben, hinter ihre Strunzdummen, die da selbst verbieten, dass eine Person, die nicht die Staatsbürgerschaft hat und hier ist, ihre Ehepartner nachholt. Ja, das ist eine zwangsweise Trennung von Ehe. An dieser Stelle darf ich ganz kurz bemerken, wie wichtig das ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich sage das jetzt ganz böse, mein lieber Vater war in erster Ehe mit einer Vierteljüdin verheiratet in der Zeit vom Adolf. Ich habe noch immer einen ganzen riesigen Karton von Abschriften von Taufbüchern und jüdischen Kultusgemeinden oben am Dachboden stehen. Das sind alles seine Dokumente, wo es darum gegangen ist, ist sie jetzt Vierteljüdin oder nicht? Und man hat ihn massivst unter Druck gesetzt, sich scheiden zu lassen. Gerade in den Phasen, wo sie sogar Halbjüdin wurde, sie ist also jeweils von Generation zu Generation dahingesprungen, nach den Nürnberger Rassengesetzen, die sich ja auch noch dazu verändert haben. Und er hat sie natürlich nicht scheiden lassen. Und es ist eh gerade gut ausgegangen. Es war gerade irgendeiner in der, was weiß ich, wievielten Generation war doch getauft. Und deswegen war sie also nicht unter den Rassengesetzen stehend als Jüdin. Und das Bemerkenswerte ist dran, dass selbst die Nazis diese Ehen nicht zwangsweise vom Staat aus geschieden haben. Möchte ich es einmal betonen. Selbst die Nazis haben das nicht gemacht. Gut, sie haben dann gern den Mann halt an die Ostfront geschickt in irgendein Selbstmordkommando. Muss man auch dazu sagen. Aber sie haben die Ehe nicht von zwangsweise geschieden. Jetzt wissen sie, was es bedeutet, eine lebenslange Ehe. Niemand von außen hat das ganze Leben das Recht, kein wie immer geartetes Recht, in diese Ehe so hineinzuwirken, dass sie zerbricht, dass sie geschieden wird und schon gar nicht von Staats wegen mit Gewalt diese beiden getrennt werden. Da gäbe es in unseren tollen christlichen Staaten, also gerade im Ausländerrecht, einiges noch aufzuarbeiten. Das andere ist die Exklusivität. Die Exklusivität wird von Jesus eindeutig gefordert. Und das kapieren natürlich diese Schrumpfhirne, die über diese Handreichung schimpfen, auch wiederum nicht, weil es deppert dazu sind, aber soll ja gut sein. Da reden Sie mal mit einem Moslem, mit einem frommen Moslem, da habe ich schon mit ein paar geredet, die gesagt haben, wie unglaublich toll die Ehe der Christen ist, weil er kennt das nicht. Er kennt nur die zeitlich begrenzte Ehe. Er kennt nur eine Ehe, die jederzeit auflösbar ist. Und es ist ein vollkommen anderes Ehegefühl. Er sagt, er wird Christ nur aus einem Grund, wenn er seine Freundin dann heiratet, dann er muss das haben. Er muss das haben. Das ist die Frau. Gut, habe ich jetzt schon mit zwei jungen Moslems geredet. Die sagen, das ist das Tollste am Christentum, den Rest kapiere ich nicht, aber das ist das Tollste am Christentum, das ich sagen kann, vollkommen klar. Und eine ganze Religion dahinter steht, das ist die Frau. Und nicht wie im Islam, das ist eine von mehreren. Das ist ein vollkommen anderes Lebensgefühl, verstehst? Ja, ist das jetzt klar? Natürlich wird jeder Pfarrer im Traugespräch auch das Thema, was passiert, wenn eure Ehe scheitert, aufs Tablett bringen. Und zwar sind sie einfach ein Grund, weil die Leute heutzutage steppert sind, diese Gedanken zu machen, weil ihnen das Gehirn irgendwie in einen galertartigen Zustand versetzt wird durch permanente Hollywood-Filme, die pausenlos aufhören, wenn die zwei aus der Kirche rauskommen, 50er, 60er, 70er Jahre, heutzutage, wenn sie endlich miteinander geschlafen haben. Dann sind sie glücklich bis ans Lebensende. Dass man das nicht spüren, ist klar. In der Tat, da der Staat vollkommen unfähig geworden ist, den Ehewilligen irgendwie geortet zu vermitteln, was jetzt eigentlich juristisch passiert, nämlich die gegenseitige Beistandspflicht, die gegenseitige Haftung, das gegenseitige Eintreten für etwaige Schulden, das bla 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 bla, haben wir hier nur Katastrophen. Nach gewissen Untersuchungen sind die meisten unterstandslosen Bettler, Obdachlosen schlicht und ergreifend Opfer von einer Scheidung. Die größte Anzahl von in Armut lebenden Menschen in unserer Gesellschaft haben nicht das Problem zu schlechter Ausbildung etc. etc., sondern schlicht und ergreifend einer ruinösen Scheidung. Kein Mensch redet drüber. Niemand redet darüber. Niemand geht zu den jungen Leuten hin oder den Ehewilligen und sagt, was passiert jetzt eigentlich? Zweitens ist eine Sache zu klären, wer bringt was in die Ehe mit. Wissen Sie, was eine Mitgift ist? Die Mitgift ist eine uralte, antike Geschichte bereits. Die Mitgift gehört der Frau. Selbst in den ersten patriarchalen Gesellschaften. Im Falle der Trennung war die Mitgift zurückzugeben. Da sollte man Menschen einmal kommunizieren. Also ihr geht mit etwas in die Ehe hinein, das hoffen wir doch, dass sie mit irgendwas von ihren Eltern ausgestattet in die Ehe hineingehen. Sollte diese scheitern, muss das zurückgegeben werden. Bei uns läuft die Sache heutzutage so. Wolkenkuckucksheim, sind wir nicht glücklich. Ah, und das Brautkleid ist so schön. Ah, wir heiraten. Ja, wir heiraten auch deswegen, weil da kriegen wir dann irgendwelche Förderungen für den Hausbau oder da können wir uns erst dann eine Eigentumswohnung kaufen und so weiter. Und so. Es geht irrsinnig oft in den Wohnraum. Und dann haben wir die Schulden. Dann haben wir gigantische Schulden. Das Ganze wird dann irrsinnig gern so gehandhabt und das dafür kassieren dann Rechtsanwälte auch noch viel Geld für diesen unglaublich tollen Vorschlag. Ja, dann soll doch das Haus inklusive der Schulden natürlich drauf an die Frau gehen und er ist schuldenfrei oder zahlt halt nur ein Stickel. Unglaublich oft passiert natürlich genau das. Das Haus ist nicht finanzierbar, es fällt an die Bank zurück. Am Schluss stehen die Leute auf der Straße, haben nur noch Schulden, die Bank hat das Geld, irgendwer, der Geld hat, kauft aus der Abwicklung dieses Zwangsversteigerung auf gut Deutsch dieses Haus heraus. Was ich da schon miterlebt habe, meine Lieben, es muss Menschen klar gemacht werden, dass ein Eheschluss auch ein großes finanzielles Risiko ist. Ehe zu schließen ist ein Risiko. Das ist immer so. Es wird sich niemals ändern. Es kann irrsinnig gut ausgehen und es kann katastrophal ausgehen. Kirche macht sich da auch verantwortlich. Das können Notschlafstellen für Obdachlose sein. Das hängt mit Ehe zusammen, meine Lieben. Es muss ganz klar sein, dass Ehen auch daneben gehen können. Es muss mit jungen Leuten, und das versuche ich immer wieder, und das ist immer katastrophal daneben gegangen, weil die wissen es besser, heute klar gemacht werden, dass wir möchten zwei Kinder haben und die kriegen wir dann und dann leben wir eh vom da kriegen wir dann eh das Karenzgeld für zweieinhalb Jahre und so weiter und so fort und da gehen sich dann so Schulden von 300, 400, 500.000 Euro schon aus und das ist natürlich völliger Schwachsinn, kompletter Blödsinn. Aber die glauben das. Unter diesem Druck hält keine Ehe stand. Wenn die nichts mehr zum Essen haben, aber nur immer den Bankkredit für das depperte Häusl zu holen, dann ist eine Ehe vorbei. Muss vorbei sein. Das kann kein Mensch aushalten. Diese Sorgen und Nöte zertrümmern ganz einfach Beziehungen. Wie gesagt, ich werde dann noch auf die wirkliche Handreichung eingehen. Nicht heute, natürlich. Aber eines muss klar gemacht werden. Wissen Sie, was mich so maßlos an der ganzen Geschichte ärgert? Diese Leute, die diese Handreichung kritisieren. Und dazu werde ich dann wirklich mal was ganz Unökumenisches machen, nämlich den Kardinal Meißner zu den Grund und Boden stampfen. Weil der hat sich nämlich wirklich erfrecht, etwas von sich zu geben, das ist unfassbar. Diese Leute, ja, nehmen nicht nur die Realität nicht wahr. Es ist ihnen sogar scheißegal, was mit Menschen geschieht, die in falsche Beziehungen hineingehen. Es werden in frechster Weise behauptet, es wäre früher besser gewesen, darauf werde ich auch noch eingehen, als alle einmal geheiratet haben und dann sind sie auf ewig zusammengeblieben. Das stimmt doch alles nicht. Es stimmt einfach nicht. Diese Denkschrift der EKD ist etwas Wunderbares, weil sie schlicht und ergreifend die Wahrheit sagt. Und natürlich regen sich dann alle auf, jene, die sich eine Vergangenheit zurechtkonstruiert haben, die sich ein Ehebild zurechtkonstruieren, besonders gern bei Zölibatären gesehen, nämlich die genau überhaupt keine Ahnung davon haben, und die dann behaupten, ja, wenn sich doch alle nur an unsere Träumereien halten würden, dann hätten wir so eine tolle Gesellschaft. Und jetzt wissen Sie, was evangelisch ist. Evangelisch ist, mit Gottes Hilfe und mit Gottes Segen sich der Realität stellen. Und nicht irgendwelche Fantasien haben, irgendein lächerliches Theater. Es ist witzlos, etwas zu erträumen und zu behaupten, es wäre so. Und wenn sich alle nur so tun würden, dass es so ist, dann wäre es schon gut. Es ist so diese Welt. Und Beziehungen sind so. Und Familien sind so. Und Ehen sind so. Und sie enden auch. Sie enden ganz einfach, sie enden witzigerweise auf jeden Fall, weil irgendwann einmal ist irgendwer von den beiden tot. Und irgendwann einmal später dann der andere oder die andere. Vom Ende her bedenke ich den Beginn. Das, so stelle ich mich der Realität. Und ich stelle mich dieser Realität, weil ich mich unter dem Segen Gottes weiß, meine Lieben. Dann traue ich es mich. Dann traue ich mich, trotz aller Ängste, sagen, zaudern, sonst irgendwas, hinein in Beziehungen. Genau dann. Aber nicht, wenn ich eine rosa-rote Brille aufhabe und behaupte, es wird schon alles gut, solange wir alles verdrängen, solange wir uns der Realität nicht stellen, dann wird der liebe Gott vorbeikommen und wird für uns extra ein eigenes Wolkenkuckucksheim schaffen. Na, Leute, so funktioniert das nicht. Das wisst ihr ja genau. Und dort sind wir wieder bei dem Punkt des Segens. Nehme ich den in Gebrauch und sage, ich stelle mich der Wahrheit. Ich gehe auf die Wanderschaft wie der Erzvater Abraham. Das tue ich. Genau das traue ich mir. Oder sage ich, na, ist eh alles so gut. Und dann scheitert natürlich alles. Aber das ist eh klar. Für eure Beziehungen. Und jetzt nehme ich das Wort, was da so ganz in die Luft gerissen wurde. Eure Lebensmodelle, egal ob ihr eine Beziehung habt oder keine. Und ihr habt auch sogar das Recht, keine zu haben und es nicht zu wollen. Ihr könnt einfach allein leben wollen. Das passt auch. Da hat der liebe Gott auch nichts dagegen. Eure Lebensmodelle und Beziehungsmodelle, die mögen zu euch passen. Und sie mögen euch ganz wunderbare Dinge ermöglichen. Nämlich, dass ihr wirklich und wahrhaftig lebt. Aus der Tiefe heraus. Ganz in guten Begegnungen mit Menschen, sie respektierend und von denen Respekt bekommend. Wertschätzung, Würdigung und ein Lächeln. Das Lächeln der Kinder Gottes untereinander. Und der große Segen Gottes, er beschütze euch vor dem Krampf, vor dem, das müsste doch so sein, weil es immer völlig gleichgültig ist. Entscheidend ist immer nur eines, so wie es ist. Und so wie es ist, habt ihr die Hilfe Gottes. Einen gesegneten Abend euch allen.